Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Rehse, schönen guten Abend. Erstmals seit 3 Monaten verzeichnet das Robert-Koch-Institut mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Auch wenn mittlerweile mehr getestet wird als zuvor, verfestigt sich damit ein Trend, der Anlass zur Sorge gibt. Ein Mittel, um diesem Trend etwas entgegenzuhalten, sind Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Ab Samstag sollen sie verpflichtend sein. Das ist ein Thema in unserer Sendung. Weitere Themen sind die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Debatte darüber. Auch der Bundestag stellt sein Verfahren gegen Philipp Amthor ein. Und das Gedenken an Hiroshima, 75 Jahre nach der Atombombe. Der Hintergrund im Anschluss beschäftigt sich mit Racial Profiling und der Angst vor dem Staat. Dann um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Erste Station dieser Sendung ist aber Beirut. 2 Tage nach der gewaltigen Explosion mit mehr als 130 Toten und tausenden Verletzten geht die Suche nach Opfern sowie nach der Ursache weiter. Jetzt wurde bekannt, dass auch eine deutsche Diplomatin getötet wurde. Heute ist Emmanuel Macron, Präsident der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich, kurzfristig nach Beirut gereist. Ein aktueller Lagebericht von Jürgen Striak.
Kurz nach seiner Ankunft in Beirut besuchte Emmanuel Macron das Hafengelände sowie zerstörte Gebiete in der Umgebung und er kündigte schnelle und umfassende Unterstützung an. In den kommenden Tagen werde man, erklärte der französische Präsident, die Hilfe für Libanon auf europäischer Ebene organisieren. Er würde das gern selber in die Hand nehmen. Frankreich werde in Kürze Initiativen vorschlagen. Frankreich unterhält sehr enge Beziehungen zu Libanon. Der Besuch des französischen Präsidenten hat deshalb für viele im Land in dieser dramatischen Phase eine große Bedeutung. Scharf kritisierte Macron die libanesische Führung. Wir wissen, dass die Krise im Land ernst ist und dass die Staatsführung des Libanon eine historische Verantwortung dafür trägt. Es ist eine politische, moralische, wirtschaftliche und finanzielle Krise und ihr erstes Opfer ist das libanesische Volk. Aufgebrachte Beiruter haben dem Präsidenten während seines Rundganges um Unterstützung gebeten. Helfen Sie uns, riefen die Menschen und im Sprechchor auch. Das Volk will den Sturz des Regimes. Im Stadtgebiet geht derweil das Aufräumen weiter. Überall sind vor allem junge Libanesen zu sehen, die Aktionsgruppen bildeten, um Trümmer, Glasscherben und Fassadenteile zu beseitigen. Einer von ihnen ist der 24-jährige Abbas El-Halawi. Ich habe immer hier gelebt, aber noch nie war mein Land so zerstört. Heute fegen wir noch die Trümmer weg, aber morgen packen wir vielleicht schon unsere Sachen und verlassen das Land. Immer wieder kann man hören, dass sich junge Libanesen jetzt fragen, ob sie nicht besser ihr Glück im Ausland versuchen sollten. Die Wut auf die Regierung, auf ihre Unfähigkeit und auf ihre Vetternwirtschaft wird noch größer, als sie es ohnehin schon war. Im Programm des Fernsehsenders El Hadath beklagte der libanesische Journalist Hana Saleh, dass bislang niemand öffentlich die Verantwortung übernommen hat. Wir haben keine Regierung. Was wir haben, sind Amateure. Wer diese Regierung gebildet hat, der wollte die Libanesen bestrafen. Wenn sie auch nur eine Spur von Würde hätte, dann würde sie zurücktreten. Die Regierung tötet uns. Besonders im medizinischen Bereich spitzt sich die Versorgungslage immer weiter zu. Mehrere Krankenhäuser der Stadt führen derzeit keine Coronavirus-Tests mehr durch und behandeln auch keine Corona-Patienten.
Soweit Jürgen Striak. Auch deutsche Hilfe läuft an in Beirut. Helfer vom Technischen Hilfswerk sind angekommen. Auch die Bundeswehr ist im Einsatz. Hilfskonten sind ebenfalls eingerichtet. Und auch die EU-Kommission hat Soforthilfen angekündigt. Peter Kapern.
33 Millionen Euro Soforthilfe hat die Europäische Union dem Libanon zugesagt. Die Summe, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Telefonat mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Hassan Diab, könne nach einer humanitären Bedarfsprüfung vor Ort noch aufgestockt werden. Gestern hatte die EU bereits mehr als 100 speziell ausgebildete Feuerwehrleute und medizinisches Gerät in den Libanon entsandt. Von der Leyen habe Diab außerdem die Entsendung weiterer Spezialistenteams, unter anderem zum Aufspüren chemischer, biologischer, radiologischer und atomarer Substanzen, angeboten, hieß es in einer Erklärung der Kommission. Darüber hinaus könnte die EU weiteres medizinisches Gerät sowie ein Armeeschiff mit einem Hubschrauberlandeplatz zur Versorgung Verletzter bereitstellen. Auch langfristige Hilfen sagte von der Leyen dem libanesischen Regierungschef zu, mit denen der Wiederaufbau Beiruts und die Stabilisierung des gesamten Landes unterstützt werden sollen. Dabei geht es vor allem um Zollsenkungen und Handelserleichterungen für libanesische Waren, die in die EU importiert werden. Außerdem will die Europäische Union das Land bei Verhandlungen mit internationalen Finanzinstitutionen über zusätzliche Wirtschaftshilfen unterstützen.
Peter Kapern über die EU-Hilfen für den Libanon. Eine Pflicht zum Corona-Test für Rückkehrer aus Risikogebieten. Ab Samstag soll sie gelten. Das hat Gesundheitsminister Spahn jetzt angekündigt. Und dabei hat er Zustimmung sicher. Laut aktuellem ARD-Deutschland-Trend sind mehr als 60% der Befragten für eine solche Pflicht. Anders sieht es aber aus bei der Frage, ob der Staat dafür auch aufkommen soll. Fast genauso viele, nämlich fast 60%, lehnen das ab. Volker Findhammer über die neuesten Corona-Maßnahmen und die Diskussion darüber.
Es sind die gestiegenen Infektionszahlen, die Gesundheitsminister Jens Spahn veranlasst haben, heute an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Robert-Koch-Institut meldete erstmals wieder mehr als 1000 Infektionen an einem Tag.
Die Pandemie, das zeigen diese Zahlen, die Pandemie ist noch nicht vorbei.
Wobei die Ursachen bislang maßgeblich in regionalen Ereignissen liegen, also etwa Familienfeiern oder sonstige Veranstaltungen, auch die von Religionsgemeinschaften und anderem mehr. Die ließen sich bislang lokal ganz gut eingrenzen. Aber mit der zunehmenden Zahl an Reiserückkehrern, wo ja auch nicht wenige Infektionen festgestellt werden, steigt natürlich das Risiko einer weiteren Ausbreitung. Da verwies Spahn auf die seit dem vergangenen Samstag geltende Möglichkeit, sich freiwillig testen zu lassen. Und ab dem kommenden Samstag gelten verbindliche Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, worauf er heute noch einmal explizit hinweisen wollte.
Das heißt, wer aus einem solchen Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss ein Testergebnis mitbringen oder hier in Deutschland einen Test durchführen lassen.
Spahn hält die Pflicht für einen zumutbaren Eingriff in die Freiheit des Einzelnen, weil es dabei eben auch um die Verantwortung für die Mitmenschen gehe. Ohnehin gilt für Risikogebiete ja eine zweiwöchige Quarantänepflicht, solange man nicht negativ getestet wurde. Von einer zweiten Welle will Spahn übrigens nicht sprechen, sondern der Ansatz müsse lauten, wie schaffe man es, das Virus im Schach zu halten. In diesem Zusammenhang verteidigte der Gesundheitsminister auch die Maskenpflicht in vielen öffentlichen Bereichen als einen insgesamt kleinen Preis gegen eine mögliche weitere Ausbreitung des Virus. Keine Einwände hat der Gesundheitsminister gegen die Rückkehr zum normalen Schulalltag. Da habe es im Vorfeld intensive Debatten gegeben und es liegen jetzt ja auch viele Konzepte vor, wie das jeweils umgesetzt werden soll. Entscheidend sei die Praxis, die in dieser Woche in Mecklenburg-Vorpommern und heute in Hamburg begonnen hat. Da müsse man jetzt sehen, was wirklich passiert und verbessert werden könne. Die Zielrichtung sei ja, Unterricht vor Ort überhaupt wieder möglich zu machen, auch im Interesse der Eltern, die das nur in den wenigsten Fällen gut von zu Hause aus organisieren konnten. Das habe auch viel mit Chancengleichheit zu tun, betonte Spahn. Und dass der Wiedereinstieg durch die unterschiedlichen Ferienzeiten nur schrittweise erfolge, sei sicherlich auch hilfreich. Auch die Pläne der deutschen Fußballliga begrüßte der Gesundheitsminister, weil sie umfassend seien und vieles berücksichtigen würden. Aber auch hier gelte, wie bei den Schulen:
Entscheidend ist auf dem Platz. Und das Konzept ist erstmal ein theoretisches auf dem Papier. Und hier kommt jetzt darauf an, was ist tatsächlich dann gelebte Realität im Stadion und das ist ja die eigentliche Herausforderung, auf dem Weg ins Stadion und raus aus dem Stadion.
Und das könne man jeweils nur vor Ort nach den gegebenen Bedingungen bewerten und entscheiden. Da sollten Spahn zufolge jetzt entsprechende Anpassungen für jede Spielstätte, also jedes Stadion, stattfinden. Was der Gesundheitsminister aber auch klar verneinte, sind zusätzliche oder eigene Testkapazitäten für Fußballspiele.
und zur Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten können Sie auch einen Kommentar hören hier im Deutschlandfunk, und zwar um 6:55. Neben dieser Maßnahme ist auch immer wieder eine allgemeine Maskenpflicht in der Diskussion. In öffentlichen Transportmitteln gibt es sie bereits, diese Pflicht. Jetzt sollen auch die Sanktionen gegen Maskenverweigerer verschärft werden. Doch wer soll diese Maskenpflicht kontrollieren und im Endeffekt auch durchsetzen? Polizei oder doch die Bahn oder andere Betreiber selbst? Dieter Nürnberger hat sich mit dieser Frage beschäftigt und die unterschiedlichen Meinungen zusammengefasst.
Bitte die Maske auf die Nase ziehen. Das ist ja eine Mund-Nasen-Bedingung. Und die ganze wird 25 Euro dabei. Freuen Sie nicht.
Nächste Station, Berlin Hauptbahnhof.
Es gibt Kontrollen in den Zügen der Deutschen Bahn AG, doch können sie wohl nur stichprobenartig erfolgen. Bei diesem Kontrollgang von Bahnsicherheitskräften und der zuständigen Bundespolizei mussten einzelne Passagiere an die Maskenpflicht erinnert werden. Doch im Großen und Ganzen wurde sich an die Vorschrift gehalten. Und auch die Passagiere haben Verständnis.
In der Regel tragen fast alle eine Maske. Ich meine, jetzt, wenn der Zug so leer ist, dann macht man die Nase frei. Und wenn ich mal was nasche, dann mache ich es frei.
Ist schon eine Belastung. Wenn alle vernünftig sind, vielleicht sind wir da wieder schnell raus aus der Nummer.
Doch gleichzeitig nehmen auch die Beschwerden zu. Vor allem in den sozialen Netzwerken gibt es gepostete Videos, die überfüllte Züge zeigen, meist im Regionalverkehr. Und mittendrin Kunden mit und auch ohne Maske. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer schlug heute Alarm. Der Vorsitzende Klaus Wieselski beklagte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass das Tragen eines Atemschutzes bisher nicht in den Beförderungsbedingungen des bundeseigenen Unternehmens festgeschrieben sei. Zitat:
Die Ausgangsposition für die Zugbegleiter ist schon dadurch schlecht, dass die Pflicht zum Tragen einer Maske nicht Teil der Beförderungsbedingungen ist und damit des Hausrechts des Unternehmens. Aus unerfindlichen Gründen kann sich das Management der Bahn nicht dazu durchringen, das zu verankern.
Die DB AG lehnt dieses Ansinnen ab. Die Beförderungsregeln seien ausreichend. Und natürlich könne schon heute das Bahnpersonal Maskenverweigerer auffordern, den Zug am nächsten Halt zu verlassen. Bahnsprecher Steffen Rutsch.
Wenn es wirklich zu einer Konfliktsituation käme und sich jemand renitent weigert, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, dann gilt auch hier, wie in allen eskalierenden Konfliktsituationen, die wir ja im Bahnverkehr theoretisch und praktisch auch immer mal wieder haben, das ist dann eine Gefahr, die muss abgewehrt werden, und das geschieht gemeinsam mit der Bundespolizei.
Dass die Bahnmitarbeiter mit renitenten Maskenverweigerern ihre Probleme haben, bestätigt hingegen Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der Großteil der Fahrgäste trage die Maske, doch in Konfliktsituationen müssten die Bahnmitarbeiter auch abwägen.
Das hat nicht den Grund, dass sie sich ihrer Pflicht nicht bewusst sind, sondern dass das Bahnpersonal einfach Angst hat, sich mit renitenten Fahrgästen auseinanderzusetzen. Und von daher kann ich also jeden verstehen, der da, wenn er nicht aus sicherer Entfernung agieren kann, dann auch eher den Mund hält.
Für die Durchsetzung zuständig sind die Bundesländer mit ihren bestehenden Verordnungen. Und diese wurden beispielsweise in Nordrhein-Westfalen erst kürzlich verschärft. Wer ohne Maske in Bahn oder Bus erwischt wird, soll künftig bis zu 150 Euro zahlen. Eine richtige Maßnahme, findet Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband. Allerdings gehe es beim Thema Durchsetzung der Maskenpflicht nicht allein um die Deutsche Bahn.
Ein etwas deutlicheres Durchgreifen durch die Bundespolizei oder die Landespolizei oder von beiden, aber eben hoheitlich, und dann eben gleich mit ein paar deutlichen Bußgeldern. Ich glaube, das würde schon helfen. Das gilt ja nicht nur für die Bahn, das gilt genauso für Demonstrationen, für Aufenthalt am Strand und was auch immer.
Weshalb vor allem eines gelte: die Kontrollen müssten zunehmen. Doch dafür fehle es bei den zuständigen Behörden oft an Personal. Nicht nur in der Bahn, sondern überall dort, wo die Maske vorgeschrieben ist.
18:22 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Nach der Staatsanwaltschaft hat jetzt auch der Bundestag sein Verfahren gegen den CDU-Politiker Philipp Amthor eingestellt. Amthor war wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence in die Kritik geraten. Katharina Hamburger mit den Einzelheiten.
Auf Grundlage der geltenden Bestimmungen haben sich keine Hinweise auf Rechtsverstöße ergeben. Mit dieser Begründung hat der Bundestag nun das Prüfverfahren gegen Philipp Amthor eingestellt. Die erfolgte Prüfung auf Verstöße gegen die Verhaltensregeln sei abgeschlossen, heißt es von Seiten der Bundestagsverwaltung. Der CDU-Politiker Amthor war stark in Kritik geraten, weil er beim Bundeswirtschaftsministerium für das US-Unternehmen Augustus Intelligence geworben, also Lobbyarbeit betrieben haben soll. Kurz darauf wurde Amthor ins Board of Directors des Unternehmens berufen und bekam Aktienoptionen. Die Zusammenarbeit hat der 27-Jährige nach eigenen Angaben mittlerweile beendet und auch seine Aktienoptionen zurückgegeben. Bei der Prüfung des Bundestages ging es unter anderem darum, ob Amthor mit Reisen, die er unternommen hatte, um sich mit Vertretern von Augustus Intelligence zu treffen, gegen die Verhaltensregeln des Bundestages verstoßen hat. Amthor selbst sagte der deutschen Presseagentur, er habe seine beendeten Nebentätigkeiten einschließlich aller Reisen mit der Bundestagsverwaltung als zuständiger Stelle erörtert. Sie habe den Sachverhalt umfangreich geprüft und ihm im Ergebnis mitgeteilt, dass sich auf Grundlage der geltenden Bestimmungen keine Rechtsverstöße ergeben hätten. Zudem fügte der Christdemokrat an, jenseits des Juristischen gelte aber auch, nicht alles, was rechtlich möglich sei, sei auch politisch klug. Dass mir das nicht früher bewusst war, bedauere ich sehr, so Amthor wörtlich. Er hat im Zuge des Bekanntwerdens seiner Tätigkeit für Augustus Intelligence seine Kandidatur für den Vorsitz des CDU-Landesverbandes in Mecklenburg-Vorpommern zurückgezogen. Nach der Einstellung des Prüfverfahrens durch den Bundestag gibt es Forderungen nach strengeren Regeln. So sagte der Sprecher von Lobby Control, Timo Lange, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Fall Amthor zeige klar, dass die Regeln des Bundestags nicht ausreichten, um mit Interessenskonflikten von Abgeordneten ordentlich umzugehen. Sie seien schwammig und hätten Lücken, meint Lange. Es müsse daher vom Bundestag klargestellt werden, dass das Abgeordnetenmandat nicht genutzt werden dürfe, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Auch die Nichtregierungsorganisation Transparency Germany meint, die Regeln des Bundestages seien offenbar nicht ausreichend oder würden zu Abgeordneten freundlich ausgelegt. Auch von Seiten der Abgeordneten gibt es Forderungen nach einer Anpassung. Der linken Politiker Fabio Di Masi twitterte, es sei ein schlechter Witz, dass man zum Beispiel Aktienoptionen nicht veröffentlichen müsse.
Im Mittelmeer soll ein neues Seenotrettungsschiff zum Einsatz kommen, die Sea-Watch 4. Ein breites Bündnis an zivilgesellschaftlichen Organisationen hat sich da zusammengetan und das Boot größtenteils mit Spendengeldern gekauft. Besonders vor der Küste Libyens soll die Sea-Watch 4 Geflüchtete vor dem Ertrinken retten. Weitere Informationen zu dieser Mission von Nina Amin.
Noch liegt die Sea-Watch 4 in einem spanischen Hafen. Letzte Vorbereitungen für den ersten Einsatz des Seenotrettungsschiffs seien notwendig, sagt Marie Naas, die Sprecherin von Sea-Watch. Aber es soll so schnell wie möglich losgehen, denn die Lage im Mittelmeer spitze sich momentan dramatisch zu.
Es sind Tausende von Menschen in den letzten Wochen in Italien angekommen. Unsere Aufklärungsflugzeuge haben alleine in den letzten wenigen Wochen über 2000 Menschen gesichtet. Gerade in den Sommermonaten, wenn das Wetter besser ist, werden natürlich besonders viele Menschen übers Mittelmeer fliehen. Weil wir keine zivilen Seenotrettungskapazitäten gerade vor Ort haben, ist es umso wichtiger, dass wir so schnell wie möglich zurück in den Einsatz kommen.
Unterstützt wird die mehr als 20-köpfige Mannschaft dabei von Ärzte ohne Grenzen. Eine Ärztin, eine Hebamme und zwei Krankenpfleger würden sich um die Geretteten kümmern, unter ihnen oft Schwangere und Kinder ohne Begleitung, sagt Oliver Behn, Projektleiter bei der medizinischen Hilfsorganisation.
Und wir wissen aus den Einsätzen von unseren Teams auf den anderen Schiffen, dass praktisch jeder, der aus diesen überfüllten Booten aus Libyen flieht, extrem schutzbedürftig ist. Einige von ihnen haben ein kaum fassbares Ausmaß an Gewalt erlebt, an persönlicher Gewalt, sexualisierte Gewalt, sind Opfer von Menschenhandel und Überlebende von Folter.
Diese Menschen dürften nicht von der libyschen Küstenwache zurückgebracht werden. Teams von Ärzte ohne Grenzen seien in den libyschen Lagern im Einsatz und wüssten, wie schlimm die Zustände dort seien. Die EU spiele dabei eine wichtige Rolle, kritisiert Behn.
Das Zurückbringen und die Finanzierung der libyschen Küstenwache wird von der EU gemacht.
Sabine Bilz, Pastorin und Gründungsmitglied von United for Rescue, bewegt vor allem, dass Menschen auf ihrem Fluchtweg über das Meer ertrinken. Auf Initiative und mit großer Unterstützung der evangelischen Kirche hatte das Bündnis das frühere Forschungsschiff Anfang des Jahres ersteigert. Jetzt sei das Schiff umgerüstet. Bilz freut sich, dass mehr als 550 Organisationen daran Anteil hatten. Aber
es ist ein Unding, dass sich Kirche, ein Eiscreme-Unternehmen, Kindergärten und Bauernhöfe an der zivilen Seenotrettung beteiligen müssen. In der heutigen Zeit, weil die EU und ihre Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung zur Seenotrettung im Mittelmeer nicht nachkommen.
Aber die Pastorin weiß auch, dass das Engagement der Kirche für Geflüchtete umstritten ist. Die Kirche solle sich nicht in die Politik einmischen oder das Geschäft der Schlepper unterstützen. Auch solche Stimmen gäbe es unter Protestanten. Bild glaubt aber, dass es sich dabei um Einzelmeinungen handelt.
Da hatten wir ein Video gepostet und jemand kommentierte darunter, dass er nun nach 60 Jahren Kirchenmitgliedschaft aufgrund des Schiffes ausgetreten sei. Und darauf antwortete direkt jemand im Kommentar und sagte, schade, denn ehrlich gesagt ist das der Grund, weshalb ich wieder eingetreten bin.
Für sie sei Seenotrettung jedenfalls nicht verhandelbar und deshalb schicke man bald ein Schiff. Dass dieses Schiff mit Geflüchteten, wie in der Vergangenheit geschehen, eventuell nicht gleich in europäische Häfen einlaufen darf, sei zweitrangig, heißt es vom Bündnis. Vorrang habe erst einmal, möglichst viele Menschen in Seenot zu retten.
Mit Sorgen vor einem neuen atomaren Wettrüsten hat die japanische Stadt Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs vor 75 Jahren gedacht. UN-Generalsekretär Guterres warnt in einer Videobotschaft, die Zivilgesellschaft müsse egozentrischen Nationalismus ablehnen. Hiroshimas Bürgermeister hat in seiner Rede zu mehr Zusammenhalt in der Welt aufgerufen und ein junger Bewohner der Stadt forderte:
So etwas darf nie wieder passieren. Die ermutigenden Worte der Überlebenden, die die Stadt wieder aufgebaut haben, leben für immer in unseren Herzen weiter.
Der Klang der bronzenen Friedensglocke um 7:45 Ortszeit. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein US-Bomber die erste im Krieg eingesetzte Atombombe mit dem euphemistischen Namen Little Boy über Hiroshima abgeworfen. Schätzungsweise 140.000 Menschen starben insgesamt. Gedenken in Japan einerseits, in den USA andererseits wird an diesem Tag ganz anders gedacht, berichtet aus Washington Arthur Landwehr.
We have used it against those who attack us. Without warning at Pearl Harbor.
Wir haben die Bombe gegen die eingesetzt, die uns ohne Warnung in Pearl Harbor angegriffen haben. Harry S. Truman, der amerikanische Präsident, kurz nachdem die erste Atombombe der Welt auf Hiroshima gefallen ist. Er legt die Sprache fest, in der zukünftig darüber gesprochen werden soll. Und der entscheidende Satz?
We have used it in order to shorten the agony of war. In order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.
Die Bombe hat den Zweiten Weltkrieg verkürzt und damit tausenden jungen Amerikanern das Leben gerettet. 1945 waren nach einer Umfrage des Gallup-Instituts 85% der Amerikaner derselben Meinung. Und heute? Nur ein Drittel sagt, die Bombe zu werfen war nicht in Ordnung. Weit über die Hälfte der Amerikaner sagt weiterhin, das war richtig. Paul Tibbets, inzwischen verstorbener Pilot, der Enola Gay, dem Langstreckenbomber, mit dem die Bombe nach Hiroshima gebracht wurde, bleibt ebenfalls noch Jahre später bei dieser Auffassung.
It did what it was supposed to do. It brought peace to the world at that time.
Sie hat getan, was sie tun sollte, der Welt Frieden bringen. Und er erzählt von Dankesbriefen, von Soldaten aus den USA und dem Ausland, die er nach dem Krieg bekommen habe.
Who had been ready to make an invasion. With the same basic statement, what you did probably saved my life.
Sie alle waren auf eine Invasion vorbereitet und sagen so ziemlich das Gleiche. Du hast mein Leben gerettet. Denn Trumans Argument ist bis heute in der amerikanischen Öffentlichkeit gültig geblieben.
Truman sought to bomb Hiroshima and Nagasaki to avoid an invasion of Japan.
Es ging darum, eine Invasion Japans zu vermeiden, die Tausenden das Leben gekostet hätte, sagt der katholische Pfarrer und Historiker Wilson Miscampbell am College von Notre Dame in Indiana.
You know, the generation that fought World War II, many of them, you know, wholeheartedly believe that.
Viele aus der Generation, die den Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, glaubt das aus tiefstem Herzen. Der Historiker Jeremy Kinney. Er betreut die Enola Gay in einem Museum in Washington. Er hat Erfahrung mit vielen Gruppen und Diskussionen. Neuere Untersuchungen zeigen aber, dass sich die Meinung ändert. Von den 18- bis 29-jährigen Amerikanern sagt nur noch knapp die Hälfte, dass es richtig war, Hiroshima und Nagasaki zu bombardieren. Bei den über 65-Jährigen sind es aber weiterhin über 70%.
Zum zweiten Mal hat Andrzej Duda heute im polnischen Parlament seinen Amtseid abgelegt. So startet er in eine zweite Amtszeit als Staatspräsident Polens, nachdem er vor 3 Wochen seinen liberalen Herausforderer, den Warschauer Bürgermeister, ganz knapp geschlagen hatte. Duda kennt das Prozedere also schon und doch war heute beim zweiten Mal ganz viel ganz anders. Florian Kellermann aus Warschau.
Bei der Vereidigung von Andrzej Duda wurde wieder einmal deutlich, wie gespalten Polen ist. Führende Oppositionspolitiker blieben dem Festakt fern. Unter ihnen Dudas Widersacher bei der Stichwahl, der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski. Dessen Partei, die Liberale Bürgerplattform, machte damit deutlich, dass die Wahl ihrer Auffassung nach nicht korrekt abgelaufen sei. Duda hielt dem in seiner Rede die hohe Wahlbeteiligung entgegen. Das ist ein großer Sieg für die polnische Demokratie. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 70%. Ich habe so viele Stimmen bekommen wie seit fast 30 Jahren kein Kandidat bei einer Präsidentschaftswahl mehr. Meine Landsleute haben meine ersten 5 Jahre im Präsidentenamt positiv beurteilt. Sie haben mir ein starkes, demokratisches Mandat für eine weitere Amtszeit erteilt. Der 48-Jährige richtete auch einige versöhnliche Worte an die Zuhörer. Die Temperatur im politischen Streit sollte wieder sinken, so Duda. Die Türen des Präsidentenpalastes stünden auch für Oppositionspolitiker offen. Politische Gegner sollten sich mit gegenseitiger Achtung begegnen. Allerdings ließ Duda keinen Zweifel daran, dass er weiterhin die Regierung der rechtskonservativen Partei PiS unterstützen werde. So ging Duda so gut wie gar nicht auf die polnische Mitgliedschaft in der Europäischen Union ein. Die PiS liegt seit ihrer Regierungsübernahme im Streit mit der EU-Kommission, vor allem wegen ihrer Gerichtsreform. Der politische Beobachter Artur Nowak-Farr sagte im regierungskritischen Radiosender Talk FM: Der Präsident hat die sogenannte Drei-Meeres-Initiative herausgestellt. Die Zusammenarbeit der Staaten, die zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Mittelmeer liegen. Das wundert mich nicht, denn hier war Präsident Duda aktiv. Dass er die EU aber praktisch überhaupt nicht erwähnt hat, das verwundert schon. Er schreibt damit seine früheren Äußerungen fort, wonach die Europäische Union für ihn nur eine eingebildete Gemeinschaft darstellt, abgesehen vom Geld, das durch die EU umverteilt wird. Die Regierungspartei PiS und Andrzej Duda haben nun 3 Jahre Zeit, bis zur nächsten Parlamentswahl, um ihre politische Agenda weitgehend ungestört umzusetzen. Vor der Präsidentenwahl deuteten Vertreter des Regierungslagers an, sie wollten ein Mediengesetz verabschieden, das regierungskritischen privaten Medien das Leben schwerer machen soll. Unter anderem wurde in der PiS darüber diskutiert, die Beteiligung ausländischer Verlage an polnischen Medien zu begrenzen. Dudas Kritiker hoffen, dass der Präsident doch noch größere Distanz zur Regierung entwickelt, so der Politologe Tomasz Słomka im Fernsehsender TVN24. Ein drittes Mal kann Duda nicht kandidieren. Er ist also nicht mehr darauf angewiesen, dass ihn ein bestimmtes politisches Lager unterstützt, mit seinem Geld und seinen Strukturen. Vielleicht erinnert er sich nun an die Verfassung, die er als Präsident schützen sollte, und daran, dass das polnische Präsidentenamt als Schiedsinstanz angelegt ist. Dass der Präsident also den Ausgleich zwischen den Parteien und den Menschen suchen sollte. Das wünschen sich nicht nur die Gegner von Andrzej Duda, sondern auch seine Tochter. Die 25-jährige Kinga Duda war am Wahlabend auf die Bühne getreten und hatte appelliert, jeden mit Würde zu behandeln, unabhängig von der Hautfarbe, der politischen Einstellung oder der Religion.
Immer wieder wurde in jüngster Zeit über massiven Stellenabbau bei der Lufthansa spekuliert. Bis zu 26.000 Stellen seien in Gefahr, hieß es. Und das, obwohl der deutsche Staat jetzt als größter Miteigentümer eingestiegen ist und das mitverantworten müsste. Nach den heute vorgelegten, erwartet schlechten Halbjahreszahlen hat die Debatte über Stellenstreichungen nochmal Fahrt aufgenommen. Roman Warschauer fasst sie zusammen.
Das schlechteste Halbjahresergebnis in der Geschichte der Lufthansa musste Konzernchef Carsten Spohr heute bei einer Telefonkonferenz Analysten und Journalisten präsentieren. Über 3 Milliarden Euro Verlust in den ersten 6 Monaten. Vor allem im 2. Quartal machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar. 80% weniger Umsatz wurde in diesem Zeitraum verbucht. Mittlerweile wächst das Angebot wieder, doch die Nachfrage erholt sich langsamer als erhofft. Carsten Spohr.
Currently
die Nachfrage wächst auf niedrigem Niveau, vor allem der Interkontinentalverkehr ist noch immer schwierig. Wieder steigende Fallzahlen, teilweise neue Reisewarnungen und das Thema verpflichtende Tests für Heimkehrer. Das alles führt noch immer zu einer großen Zurückhaltung bei Reisenden. Im Juli, also mitten in der klassischen Urlaubssaison, lag das Angebot gerade einmal bei rund 20% des Vorjahresniveaus. Auch wenn die laufenden Ausgaben in der Gruppe bereits um mehr als ein Drittel gesenkt werden konnten, noch immer verbrennt der Konzern viele Millionen Euro im Monat. Eigentlich sollten die Mitarbeiter in Deutschland auch ihren Beitrag leisten, um gleichzeitig Jobs zu sichern. Doch entweder die Gespräche laufen noch oder die Vereinbarungen sind noch immer nicht umgesetzt. Doch dem Unternehmen läuft offenbar die Zeit weg. Heute hatte der Vorstand in einem Schreiben an die Mitarbeiter angekündigt, dass es ohne betriebsbedingte Kündigungen wohl doch nicht gehen werde. Dem Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden Spohr geht das alles viel zu langsam.
Alle unsere Wettbewerber auf der Welt haben inzwischen entweder Einigung mit ihren Gewerkschaften oder ohne Einigung mit Gewerkschaften unilateral gehandelt. Wir sind jetzt in Monaten dieser Krise, sogar mit der Bundesregierung waren wir schneller in diesem milliardenschweren Paket. Und das kann nicht sein. Und deswegen war es auch heute Zeit, den Mitarbeitern hier rein Wein einzuschenken.
Nikolai Baublies von der Flugbegleitergewerkschaft UFO wertet das Schreiben an die Mitarbeiter als Versuch, noch mehr Druck auf die Gewerkschaften auszuüben. Und die Aussage, dass alles ginge zu langsam, hält er für zynisch.
Weil entweder er weiß nicht, dass seine Mannschaft regelmäßig sagt, wir kommen nicht voran, wir müssen erst noch den Lufthansa-Vorstand fragen und nicht zuletzt die letzten zwei Wochen einfach komplett miteinander in Urlaub war. Da ist es dann doch sehr, sehr fragwürdig, wenn Herr Spohr hier gegenüber der Presse davon spricht, dass ihm das alles zu langsam geht. Wenn er es schneller haben möchte, muss er das seinen Leuten sagen, dass sie sich beeilen sollen oder er soll bei mir anrufen.
Corona wird Mitarbeiter und Unternehmen noch länger beschäftigen. Lufthansa geht mittlerweile davon aus, dass erst 2024 die Nachfrage wieder auf Vorkrisenniveau liegen wird. Carsten Spohr sieht in dieser Krise aber auch eine Chance, die Luftfahrt neu aufzustellen. Um Ressourcen effizienter zu nutzen, noch nachhaltiger zu werden und nicht um jeden Preis wachsen zu müssen. Insofern gilt nach wie vor das Ziel, 2024 will man auf Vorkrisenniveau fliegen, aber mit deutlich weniger Flugzeugen und wohl auch mit weniger Personal.
Die Halbjahreszahlen der Lufthansa zum Ende dieser Informationen am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse.